Ja, hallo alle miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Ja, Leute, ich freue mich, heute in Ruhe diesen Podcast aufnehmen zu können, weil ich möchte jetzt mal zu Anfang diesen Podcast sagen, dass ich einen absolut chaotischen Tag hinter mir habe, der nicht chaotischer hätte sein können. Heute gab es von Erste Hilfe in der S-Bahn leisten bis hin zu einer Horde hungriger IT-Männer, alles irgendwie in meinem Arbeitstag. Und ich bin heute froh, dass ich jetzt in Ruhe hier zu Hause sitzen kann und natürlich für euch eine neue Podcast-Folge produzieren kann. Und freue mich schon sehr auf meinen heutigen Gast. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Podcast hier heute genauso chaotisch wird wie mein bisheriger Tag. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, weil was chaotisch anfängt, muss ja auch chaotisch enden, ja. Aber wir lassen uns heute alle einfach mal überraschen. Und ich habe jetzt, glaube ich, genug gequatscht und würde sagen, mein heutiger Gast stellt sich doch jetzt einfach mal selber bei euch vor. Hallo da draußen!
Hallo, ich bin Ralf Pageler, auf Instagram unter Urbex Photography bei Lightworks unterwegs, ansonsten unter Photography bei Ralf Pageler auf Facebook, vielleicht kennt der ein oder andere das. Ich mache das Hobby schon relativ lange, da kommen wir vielleicht in der Sendung nochmal drauf zurück und freue mich heute hier zu sein.
Ja, lieber Ralf, ich begrüße dich recht herzlich auch in diesem Podcast und bin heute sehr gespannt, was wir da so von dir zu hören kriegen. Und du bist tatsächlich nach meinem lieben Herr Ralf großartig der zweite Ralf hier. Wir haben ja eine kleine Premiere, ja, weil wir haben alle gedacht, es gibt nur einen Ralf auf der Welt, zumindest hier für mich, ja, persönlich. Aber es gibt auch einen zweiten Ralf auf dieser Welt, den wir heute hier hören werden. Und ja, ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das überhaupt schon machst.
Gute Frage. Also, ich habe damals in den 80ern so ein bisschen der schwärzeren Musik gelauscht, also hier so Gothic EBM, und da gab es dann halt auch mal die dementsprechenden Zeitschriften und irgendwelche Ruinen, so Kirchruinen und Industrieruinen. Das hatte mich schon immer angesprochen und dann war ich, hatte das immer nur so als Vorliebe. Und irgendwann war ich dann 1997 auf einem Festival in Zwickau, auf so einem EBM-Rock-Metal-Festival. Und mit ein paar Freunden haben wir dann eine Zeche erkundet. Die stand da halt lost rum, wir sind da rein. Da waren noch die Spinde mit den Sachen von den Arbeitern drin. Das war mit Patina, das war super. Da haben wir so ein paar Bandfotos gemacht, weil wir hatten damals auch zusammen eine Band und haben das alles da mega genossen. Und dann bin ich davon da eigentlich wieder von abgekommen und habe mir dann irgendwann eine Spiegelreflex gekauft und dann halt genau solche Sachen auch zu fotografieren. Habe dann angefangen, alles Mögliche zu fotografieren und bin dann... Ich war damals bei der Bundeswehr, bin dann Berufssoldat geworden und bin 2000 nach Bad Sülze im Osten versetzt worden, in der Nähe von Rostock. Und da gab es halt ganz viele Ruinen. Die gab es bei uns in Niedersachsen, wo ich eigentlich herkomme. Gab es da kaum was. Deswegen hab ich da auch nie viel Gelegenheit gehabt, das zu fotografieren. Und da im Osten gab es auf einmal ganz viel. Und dann bin ich 2001, weiß ich noch ganz genau, das war der erste Lost Place, wo ich wirklich eingegangen bin. Das war eine alte Molkerei und dann von unten nach oben einmal durch alles abfotografiert habe, die Bilder dann auch selber im Labor vergrößert habe und das war mega. Und von da an habe ich dann immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, Lost Places zu fotografieren, das auch gemacht. Und hatte dann auch 2003 eine Ausstellung mit dem Thema Vergangenes und Gegenwärtiges. Und habe dann auch in Rostock die ehemalige Neptunwerft entdeckt, in der ich dann ganz, ganz oft zu fotografieren war. Und dann ist das Ganze wieder eingeschlafen, bis ich dann 2011 angefangen habe mit Geocachen und da dann auch an Lost Places rangekommen bin. und dann ganz, ganz viele von diesen Lost Places mit Geocaches gemacht habe. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich fast mehr fotografiere, als diesen Cache spiele. Und dann hat sich das irgendwann so, also da habe ich herausgefunden, dass es eine Szene gibt, die sich Urbex oder Urban Exploring nennt. Das ich irgendwie gar nicht so richtig. Hab dann auch eine Bekannte getroffen, die mich dann auf die ersten richtig tollen Orte mitgenommen hat. Und ja, der Rest ist dann Geschichte. Von da an war ich dann ständig unterwegs und habe irgendwelche Sachen gemacht. Also bin dann auch gezielt losgefahren und habe Orte nur aufgesucht, um zu fotografieren und nicht nur um den Geocache zu spielen.
Ich finde das immer so, so spannend und faszinierend, wenn ich mal hier mit jemandem sprechen kann, der dieses Hobby schon gefühlt 100 Jahre macht, wo man selbst wahrscheinlich nicht mal wusste, dass sowas überhaupt existiert. Oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich die passende Formulierung dafür finden kann, ja. Weil ich mir denke, oh Gott, das ist einfach so, so irre. Und weißt du, was ich dir auch sagen wollte, weil jetzt vorhin hast du es genannt, ich finde, du hast so eine junge Stimme, das ist total irre.
Ja, ich höre das öfter.
Ja, also ich finde, das ist wirklich, also ich würde ich jetzt nur mit dir reden, ohne dass du dein Alter genannt hättest, hätte ich dich auf 35 oder so geschätzt.
Oh, danke schön.
Nein, das ist heute so ein Ding, was mir die ganze Zeit schon aufgefallen ist und ich war schockiert, als du gesagt hast, 56, weil ich das wirklich so anders eingeschaut habe. Aber das ist auch das Schöne hier am Podcast eben, dass man die verschiedenen Stimmen der Personen hören kann, ja. Wo man sich vielleicht gedacht hätte, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen dunkel oder ein bisschen tiefer oder heller oder weiß ich nicht was. Mhm. Und das ist das Schöne, ja, aber lustig. Und ich finde es auch sehr witzig, als du das mit der Gothic-Szene erzählt hast, weil ich habe vor kurzem so ein mega cooles Reel gesehen, wo eine Goth-Clique quasi, die in vollem Outfit sind und mit weißen Gesichtern, sich bei einem Nikolaus fotografieren lassen. Und diese Bilder, die da rausgekommen sind, sind einfach herrlich, ja, weil die komplett schwarz alle sind und dann diese rote Nikolaus da und diese Posen und so, das war herrlich. Aber hast du das dann auch durch quasi oder warst du dann eher so neutral unterwegs?
Ja, ich habe schon schwarz getragen, aber ich habe mehr zu dieser EBM-Szene gehört, also so härtere Elektronik ist das ja. Und wir haben dann eher einfach schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, hier so Springerstiefel und kurze Haare. Ne? Manchmal hat man, also früher gab es bei uns in Wildeshausen, da wo ich herkomme, das Problem, es gab halt Punks und Skins und Türken. Und das waren so drei Gefahrenpunkte. Und ich gehörte irgendwie zu keiner dazu. Und deswegen wussten die immer nicht, was mit mir anzufangen. Die Glatzen dachten, ich bin links und die Linken dachten, ich bin rechts, weil ich halt kurze Haare hatte und Stiefel getragen habe. Ich passte da dann irgendwie in keiner deren Schubladen. War ganz lustig.
Ja, aber ich muss gestehen, wenn man sich nur schwarz anzieht, was ich auch schon seit Jahren mache und das hat jetzt nichts mit einer Musikrichtung oder so zu tun, das ist eher so eine Angewohnheit, die sich irgendwie eingeschlichen hat und vor allem, wenn du nur schwarz trägst, hast du nie ein großartiges Problem mit Kombinationen, ja, weil es passt einfach alles und es ist auch immer witzig, wie die Leute dann denken, dass du entweder Metal hörst, wenn du schwarz angezogen bist oder irgendwie Grufti, wie sie immer sagen oder keine Ahnung, was auch immer und nee, also ich bin persönlich ein sehr großer Fan von schwarz und wer mich vielleicht schon mal kennengelernt hat oder auch gesehen hat oder mich irgendwann mal sieht, werdet ihr sehen, ich trage überwiegend zu 99%, glaube ich, außer wenn ich ausgehe, dann habe ich meistens was Buntes an, lustigerweise. Aber ich trage zu 99% immer nur schwarz, alles. Jacke, Tasche, gut, meine Schuhe nicht, okay. Also ich habe auch mal weiße Schuhe an. Und das Lustige ist auch immer, wenn du dann schwarz, also komplett schwarz angezogen bist und du hast dann zum Beispiel mal einen grauen Pulli oder so an, weil du dir gedacht hast, ach ja, ich möchte jetzt auch mal irgendwie was anderes machen. Da sind alle total schockiert.
Ja, und ich kenne das. Ich habe auch schon mal versucht, orange Shirts zu tragen, aber das ist einfach nicht meine Farbe.
Ja, oder keine Ahnung.
Mittlerweile bin ich ja auch bei Blue Jeans und Band-Shirts angekommen, weil sich ja auch mehr in die Metal-Ecke dann gezogen hat. Und aber schwarz geht immer noch.
Immer, na klar, na klar. Und jetzt hast du uns ja so erzählt, wie deine Anfänge waren, ja? Aber was ist denn so deine Hauptmotivation eigentlich bei der ganzen Sache?
Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich natürlich alles ausprobiert, von Porträtfotografie über Landschaft und Hochzeiten. Macht wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit der Hobbyfotografie so richtig anfängt. Und habe dann auch so ein paar Auftragsaufarbeiten gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich da irgendwie keinen Bock drauf habe, wenn Menschen mit Menschen da zu tun zu haben. Und Lost Places geben halt kein Reden, wie Dietmar das ja auch schon gesagt hat. Die sind halt ruhig, die laufen nicht weg. Da kann man gut entspannen und runterkommen. Und irgendwie habe ich auch so ein Faible dafür. Das hat sich einfach so ergeben. Also, ich hatte es immer fasziniert und ich mag halt die Orte, wo keine Menschen sind. Am schönsten ist es, wenn ich irgendwas finde, wo halt, was weiß ich, ein Computer, wo halt schon Moos rübergewachsen ist oder so, wo die Natur sich das zurückerobert. Das sind so die Sachen, wo ich mich richtig wohlfühle. In so eine neue Klinik, wie hier manche Leute ja reingehen, wo man denkt, die sind da gestern raus, wo es keinen Staub, keine Patina gibt, das mag ich nicht. Da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Ich gehe ja mit meiner Frau Urbexen, die macht das Gott sei Dank alles mit. Und wir hatten eine Adresse von einem Hotel und da war irgendwie der Hinweis, rein in die Gasse, Kellertür ist offen. Dann sind wir in diese Gasse rein, Kellertür ist offen, Millie drückt die auf, sind da rein, da hing schon frische, We also hing Wäsche, die war nicht frisch. Da hatten wir schon gedacht, oh Gott, was ist hier los? Und sind dann rein und da war alles aufgeräumt. Da gab es keinen Staub, nichts. Habe ich zu Millie gesagt, das ist hier komisch. Ich finde hier nichts zum Fotografieren, das reizt mich hier überhaupt nicht. Und dann gehen wir in die Küche und da lag dann noch ein frischer Apfel und ein aktueller Kalender. Und wir gucken uns an und ich so, okay, raus hier. Dann sind wir raus, genau gegenüber, Kellertür offen, Hotel rein, Schimmel. Juhu, da war ich dann
Und
glücklich.
das ist so seltsam manchmal, gell? Also, dass das dann doch so, also so krasse Unterschiede sind. So ein Teil total vergammelt und der andere Teil einfach brandneu und da ist halt noch jemand,
Ja,
ja.
das war gegenüber, also das war quasi auf der anderen Straßenseite. Wir sind nur in falsche Gebäude rein.
Ah, okay. Ja gut, aber Gott sei Dank niemandem begegnet. Ich dachte jetzt, das wäre
Nein,
zusammenhängend
nein, nein,
gewesen,
das
das Gebäude.
waren wirklich zwei verschiedene Gebäude. Und wir haben auch gesagt, wenn wir da reingekommen wären und da sitzt doch gerade jemand auf dem Klo oder steht in der Küche, dann, was machen Sie denn hier? Was machen Sie im Modern Lost
Ja,
Place?
verlaufen
Ja.
dann oder keine Ahnung. Man hat doch immer eine Ausrede parat, meistens zumindest. Ja, das ist jetzt super witzig, weil das wäre jetzt schon fast die nächste Frage gewesen, aber wir tun jetzt einfach so, als hätten wir alle das gerade nicht gehört, weil hast du schon mal einen vermeintlichen Lost Place betreten und warst dir aber gar nicht sicher, ob dieser Lost ist.
Wir hatten in Belgien, sind wir mal an ein Haus ran, wo wir fest überzeugt waren, dass es eigentlich Lost ist und sind dann quasi hinten rum und da wollte ich gerade an die Tür fassen und da ging dann neben mir die Jalousie vom Fenster hoch und dann
Ups.
sind wir halt auch ziemlich schnell wieder weggegangen. Also ja, wir hatten schon gedacht, es ist Lost, aber war es dann nicht. Aber das ist nicht oft passiert, weil wir eigentlich relativ vorsichtig sind, auch selber mit einfach irgendwo anhalten und reingehen, machen wir ziemlich selten.
Und man entwickelt ja auch irgendwann so einen siebten Sinn. Für ein Gebäude oder für die Anzeichen des Verlassenseins, finde ich. Und wenn ich jetzt so speziell an dich denke, wenn du machst das ja schon so lange und was ich denke mir gerade, was du alles so in deiner Lost Place-Karriere gesehen und erlebt hast, so und auch wie du dich wahrscheinlich Lost Place-mäßig entwickelt hast, ja. Also so von Ruinen bis, keine Ahnung, total schöne Gebäude.
Ja, das ist, also ich staune ja selber immer wieder. Früher habe ich, wenn ich irgendwo in einer Ruine war, wo weiß ich, nichts drin war, ein bisschen Moos, habe ich mich ja schon gefreut. Heutzutage ist man ja doch schon so ein bisschen verwöhnter und hofft, dass irgendwo noch Einrichtung drin ist, die nicht komplett zerstört ist und dass man da irgendwas findet, was halt ein schönes Bild hergibt. Also man ist ja schon wählerischer geworden.
Ja, nicht auch genau wie du sagst, weil du siehst, also oder du steigerst ja auch irgendwann deinen Anspruch. Also du was ein bisschen traurig manchmal ist, weil man erwartet immer mehr, 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 mehr und ist dann aber auch oftmals enttäuscht, wenn es dann anders ist.
Das stimmt. Da ich aber in den letzten 4, 5 Jahren ja kaum was gemacht habe, ich war ja jetzt 4 Jahre in den USA und da sind wir ja teilweise nach Deutschland zurückgeflogen und haben dann immer eine Woche Urbex-Urlaub in Deutschland gemacht, damit ich überhaupt ein bisschen Schimmel in die Nase kriege.
Aber wie war dann so diese Abstinenz? Also du warst abstinent, sage ich jetzt mal. Wie war das dann für dich, das erste Mal wieder so richtig loszulegen? Hast du es sehr vermisst?
In USA haben wir, für die Zuhörer, ich war 4 Jahre jetzt in den USA für die Bundeswehr tätig und da hatte ich einmal wenig Zeit, weil ich da auch am Wochenende arbeiten musste oder nachts und wir uns auch nicht so viel getraut haben. Wir haben in der Ecke von Washington DC gelebt und da gibt es halt nicht so viel. Und wenn man dann was gesehen hat, dann überlegt man sich das schon zweimal, ob man darauf geht. Weil da kann ja auch jeder eine Kanone haben. Und da habe ich No-Trespassing-Schilder dann schon ein bisschen mehr respektiert. Und da ich halt viel gearbeitet habe, habe ich auch wenig, also ich habe kaum Connections mit der Urbex-Szene in den USA aufgebaut. Also ich habe da kaum irgendwelche Connections etablieren können, mit denen ich dann auf Tour gehen kann. Das hat auch alles immer mit dem Zeitplan nicht gepasst. Deswegen, als wir dann durch Zufall nach Deutschland, wir hatten eigentlich gesagt, wir fliegen nicht nach Deutschland in der Zeit, sondern genießen die Urlaubstage in den USA und gucken so viel wie möglich dort an. Und als wir dann doch nochmal, ich glaube 23 war das erste Mal, wo wir dann nach Hause gekommen sind, da sind wir dann eine Woche durch Deutschland getourt und das war so toll, das war richtig toll. Und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt jedes Jahr. Und das haben wir dann auch tatsächlich wirklich gemacht.
Das ist ja auch so ein richtig krasser Kontrast. Also wenn du wirklich dort in den USA lebst und dann kommst du halt wieder so zurück nach Hause quasi. Und ich stelle mir das super irre vor, aber hast du denn mal in den USA dann sowas mitgekriegt, Urbex-mäßig irgendwie?
Also wir haben ein paar Sachen gemacht. Wir waren auch in einigen legalen Lost Places, in Gefängnissen und ehemaligen Irrenanstalten und sowas. Und ich habe auch so ein paar Sachen, die halt irgendwo an der Straße waren. Da sind wir mal rein und haben auch Fotos gemacht. Aber jetzt irgendwie so mit der Urbex-Szene da hatte ich irgendwie null Kontakt und auch mich gar nicht richtig mit beschäftigt. Ich hatte auch ein paar Leute, kenne ich, die in den USA krasse Bilder machen. Aber ich glaube, das war dann immer alles gleich wie 5, 6, 700, 800 Kilometer weg oder 5000 Kilometer. Und da einfach dann einen halben Tag hinzufahren oder einen Tag, um dann vor einer verschlossenen Tür zu stehen, war dann auch oft nicht drin. Da haben wir unseren Urlaub dann mehr auf Natur und Nationalparks und sowas ausgerichtet.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch jede Menge zu sehen, ja, und die USA ist so groß und so kontrastreich eigentlich auch, wenn du guckst, so von Norden bis Süden bis weiß ich nicht was, Osten, Westen, ja, und das ist so krass. Und mich würde auch interessieren, erzähl mal, wie ist es denn so in den USA zu leben?
Also wir sagen immer, wenn du Geld hast, weiß bist und Arbeit hast, dann kannst du gut in den USA leben. Also wir hatten ja den Background durch die Bundeswehr und wir haben Mietzuschuss bekommen, deswegen konnten wir halt in so einem Townhouse wohnen. Wir hatten Free Healthcare, also freie Haifürsorge. Da mussten wir uns halt auch keine Gedanken drüber machen, dass wir krankenversichert sind. Das war alles abgesichert und das Leben ist dann schon relativ einfach dort. Und wenn man mit dieser aufgesetzten Freundlichkeit der Amerikaner gut zurechtkommt, dann ist das Leben da halt mega einfach. Ne? Fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn ich hier im Supermarkt bin und die Leute dich dann quasi schon wegboxen, wenn du zu lange vor der Milchtheke stehst, dann kommt der Amerikaner und nähert sich dann halt ganz vorsichtig und fragt, ob er dann auch mal an die Milch kann. Und die sind da halt einfach positiver, freundlicher, aber steckt halt nicht viel dahinter. Ne?
Also sehr, sehr oberflächlich genau. Generell meinst du.
Du kannst auch Amerikaner treffen und unterhältst dich mit denen und denkst, die sind super cool und die laden dich dann auf ein Bier ein. Und wenn du dann hingehst und sagst, hey, du hast mich auf ein Bier eingeladen, ja, nee, das war halt einfach nur Floskel, das war einfach nur hier Smalltalk. Ist uns nie passiert, Gott sei Dank. Da, wo wir eingeladen wurden, konnten wir auch hingehen. Aber es ist wirklich Kameraden von mir passiert, die dann irgendwo standen und gesagt haben, hey, du hast uns auf ein Bier eingeladen. Und dann, ja, nee, das war nicht ernst gemeint.
Oh, okay. Ja, das ist, also ich stelle mir das auch schwierig als Deutscher in den USA vorzuleben irgendwie, weil bei uns ist ja doch so ein bisschen anders, also geselliger, finde ich zumindest gut. Ich komme aus Bayern, bei uns, wenn du sagst, geh mal Bier trinken, dann ist jeder hier dein bester Freund irgendwie. Geh mal in die Kneipe, geh mal ins Wirtshaus, ich weiß nicht, was auch immer, dann ist jeder hier dein bester Freund. Und es ist einfach ein bisschen anders irgendwie und ich könnte mir das, also ich glaube, ich wäre auch zutiefst verstört, wenn ich in Amerika zum Beispiel auf ein Oktoberfest gehen würde.
Mhm.
Weil ich eben damit so aufgewachsen bin und ich kenne das, weißt du, und dann so nachgemacht quasi. Also das wäre für mich, glaube ich, schon ein Kulturschock. Aber auch generell, weil das ist ja auch diese riesigen Supermärkte und es ist bei uns, wir essen Roggenbrot oder Dinkelbrot oder ich weiß nicht, weißt du, solche Sachen halt.
Ja, mittlerweile gibt es aber, also da in Virginia, wo wir waren, da gibt es Aldi und Lidl und die verkaufen auch wirklich gutes Brot. Es war ein bisschen teurer, aber du kannst da jetzt auch schon relativ gutes Brot kaufen.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es auch mit Sicherheit andere Supermärkte gibt, die sowas führen, weißt du, oder weiß ich nicht. Also es ist ja nicht so, dass Amerika so dieses Klischee, weißt du, Weißbrot, Fett, Waffen, so das ist immer McDonald's, weißt du, so das ist immer was so wirklich Klischee, was man sofort denkt. Und wir hatten ja auch schon öfters so ein bisschen Talk hier im Podcast über USA und das Erste, was einem natürlich immer in den Sinn kommt, ist Waffen, ja. Weißt du, Waffen. Und mich wird auch interessieren, also du warst ja in Washington, da gehe ich mal davon aus, dass es nicht so extrem ist, also dass da jeder jetzt irgendwie mit einer Waffe am Hosenbund rumrennt. Nee,
du kannst in Virginia, kannst du schon hier Open Carry machen, aber da in wo wir waren, hat das kaum einer gemacht. Wir waren ein paar Mal wandern, wo wir dann Leuten begegnet sind, die halt eine Waffe hatten und auch mal ein Gewehr wegen Bären oder so. Aber generell ist Washington schon sehr europäisch. Ne? Das war da sehr, sehr, also da hat man nicht das Gefühl gehabt, da gab es auch nicht in jedem Supermarkt Waffen. Das war schon etwas, konnte ich besser mit um.
Und hast du in deiner Zeit in Amerika, warst du mal bei einem Schießstand und hast geschossen?
Ja, vom Dienst aus. Also privat bin ich zu keinem gegangen. Wäre ich mit vor 20 Jahren rübergegangen, wäre ich wahrscheinlich ständig auf so einem Schießstand gewesen. Die hatten wir auch bei uns, Ex-Kall oder heißen die teilweise. Und da waren auch viele meiner Kameraden, die haben sich auch Waffen gekauft, die sie dann auch zu Hause hatten. Melli und ich hatten noch drüber gesprochen. Wir haben uns gegen eine Waffe im Haus entschieden und irgendwie hatte ich dann auch, wie gesagt, ich musste viel arbeiten und da haben wir meine Zeit halt anders verbracht, als schießen zu gehen. Mhm. Hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf.
Es ist schon irre und vor allem, also das war ja auch heute einer der Gründe, auf was ich mich besonders gefreut habe, mal so ein bisschen USA-Talk mit jemandem zu machen, der eben dort gelebt hat eine Zeit lang und das alles irgendwie mitgemacht hat. Und was war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, du gehst jetzt wieder zurück wegen der Arbeit wahrscheinlich, oder?
Ja, die Stellen dort sind ausgeschrieben für 3 Jahre und ich habe schon ein Jahr länger bekommen. Ich hatte mich dann halt auf ein Jahr länger beworben und deswegen konnte ich dann 4 Jahre dort bleiben.
Ah, okay. Also so zeitbegrenzt quasi, weil ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht hast du gesagt so, okay, es reicht mir jetzt, ich habe die Schnauze voll und ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause. Aber es war natürlich dann auch eine coole Erfahrung, das jetzt mal mitzumachen, ja, wahrscheinlich.
Definitiv, aber hätten die uns jetzt noch ein Jahr angeboten, wären wir auch nicht geblieben, weil meine Frau hat da eine Lebensmittelunverträglichkeit entwickelt. Die musst du dann zu jedem Essen ein Medikament nehmen. Und nur mal so als Beispiel, dieses Medikament ist ein deutsches Medikament. Das kostet hier, wenn man das bezahlen würde, in der Apotheke 90 Euro. und da 3.500 im Monat.
Boah.
Und da musste sie zu jedem Essen diese Kapseln einnehmen. Ansonsten wäre das Essen einfach so durchmarschiert. Wir vermuten, dass es am Wasser lag, weil als sie dann wieder zurück war, hat sie dann so einen Selbstversuch gemacht, auch als sie einmal im Urlaub war hier, und hat dieses Medikament abgesetzt und hat einfach hier ganz normal gegessen. Und hier hatte sie die Probleme nicht. Es fing ein paar Monate an, nachdem wir da waren, oder ein paar Wochen. Und dann hat sie auch relativ schnell 10 Kilo verloren und musste dann wieder zum Arzt. Und dort wurde ihr dann dieses Medikament angeraten. Und da hatten wir auch gefragt, ob die dann noch Ursachenforschung betreiben wollen. Und dann haben die gefragt, hilft das Medikament denn? Ja. Ja, dann brauchen wir keine Ursachenforschung betreiben.
Und ich finde das auch, also ich bin, muss ich sagen, ich muss das jetzt mal aussprechen, ich bin sehr, sehr dankbar. Und das ist für uns eigentlich stinknormal, dass wir zum Arzt gehen und die Krankenkarte einfach geben und sagen, ja, hier bitte Karte einlesen, ich habe eine Erkältung oder sonst irgendwas, ja. Aber dass du in Amerika für einen Arztbesuch zahlen musst quasi und du musst da mit Angst hingehen und hoffen, dass der Preis nicht zu hoch sein wird quasi für diese Untersuchung, wo ich mir denke, das ist so traurig irgendwie, ja, dass du dir dreimal überlegst, zum Arzt zu gehen, weil du es dir nicht leisten kannst.
Naja, die meisten können sich das ja leisten. Also die im Brot und Lohn und Brot stehen, die haben ja oft über den Arbeitgeber eine Krankenversicherung. Und die ist mal besser, mal schlechter. Ich hatte mir im Oktober, habe ich mir das Bein gebrochen und war dann relativ häufig beim Arzt. Und da habe ich dann auch viele Termine gehabt mit Physiotherapie und wurde ich jedes Mal gefragt, ob ich denn bezahlen möchte oder ob die das dann über meine Versicherung abrechnen sollen, weil viele haben in ihrer Versicherung dann so Klauseln drin, wie du hast nur 10-mal Physiotherapie im Jahr oder 5-mal, ne, je nachdem, was du für eine Krankenversicherung hast. Das fand ich halt auch, also da war ich schon quasi sehr luxuriös aufgestellt, weil ich irgendwie, weiß ich, 25 Termine Physiotherapie hatte.
Ja gut, das hat so seine Vor- und Nachteile natürlich. Ja gut, das war jetzt das Extrembeispiel. Also wenn du jetzt wirklich Geringverdiener bist oder so, meine ich, oder vielleicht gar keine Arbeit hast oder so, was machst du dann? Weil ich meine, selbst wenn du bei uns arbeitslos bist, du bist ja trotzdem versichert irgendwie, ja. Eben. Genau, so wenn du nichts hast, dann hast du halt einfach nichts. Ja? Keine Krankenversicherung, kein Geld, gar nichts. Dann kannst du wahrscheinlich glücklich sein, wenn du Food Stamps bekommst. Oder wie ist das in Amerika? Ich weiß es gar nicht.
Also du kriegst auf jeden Fall erstmal, also ich habe das gestern noch gesehen, wenn du gearbeitet hast, dann zahlt der Arbeitgeber für dich auch in so eine Arbeitslosenversicherung. Und die springt 26 Wochen ein. Da kriegst du dann aber zwischen, je nachdem wie viel du verdient hast, zwischen 600 und 1.000 Euro. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, wie die Obergrenze ist. Und also 600 Euro die Woche und danach kriegst du nichts mehr. Also da stehst du dann auf eigenen Beinen. Und deine Krankenversicherung ist dann auch weg. Also du musst versuchen, dann so schnell wie möglich wieder Arbeit zu finden, damit du dann auch wieder krankenversichert bist.
Ja, das ist schon alles irre, gell? Das ist schon irre. Nee, aber interessanter mal jetzt hinter die Kulissen ein bisschen geguckt zu haben. Das war jetzt sehr interessant und das musste jetzt unbedingt sein. Und ich habe natürlich weitere Lost Place-Fragen für dich. Ich glaube, wir könnten so eine Special Amerika-Folge mit dir machen, wo du nur über Amerika ist. Ich könnte jetzt stundenlang noch über dieses Thema reden, aber ich will ja auch nicht, dass dann jemand hier einschläft währenddessen oder ich weiß es nicht. Deswegen ist die nächste reguläre Frage für dich. Was war denn bisher dein spektakulärster Zugang?
Mein spektakulärster Zugang? Also kennst du diese Börse, die es in Antwerpen mal gab? Dieses alte...
Ja!
Und da waren wir mal kurz bevor das Ding dann wieder zugemacht wurde und sind da halt rumgeschlichen und hatten den Zugang und haben dann zwei Italiener getroffen, die dann da halt auch rein wollten. Und dann haben wir da, wir mussten dann so eine Metalltür da, so eine Kellerabdeckung wegziehen, da dann rein und die wieder raufziehen. Das fand ich schon da halt irgendwie irre. Und dann sind wir da in dieser Börse rumgerannt und hätten wir diese beiden Italiener nicht dabei gehabt, die einfach in jede Tür geguckt hätten, hätten wir wahrscheinlich diesen Innenhof nie gefunden. Und ich habe da schon wieder hinter jeder Ecke einen Wachmann gesehen. Also das war für mich schon ziemlich aufregend. Ja, Und was habe ich noch? Eigentlich ist für mich immer jeder Eingang spektakulär, weil ich immer irgendwie den Wachschutz lauern sehe.
Und weil du sagst, die alte Börse und ich liebe, also das ist ja mittlerweile renoviert und wir hatten ja schon so ein paar Mal dieses Thema. Und ich, das ist ein Lost Place, also es ist kein Lost Place mehr, so kann ich das benennen. Und ich liebe diesen Ort, weil ich den auch in jetzt saniertem Zustand einfach so schön finde. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Lost Place Bild davon irgendwo sehe, weil das einfach so einen Charme hat und das ist auch so, keine Ahnung, also ich, als ich dann zum ersten Mal da drinnen war, war damals und das war total, total trashig, das war eine Lego-Ausstellung in den oberen Etagen und du konntest quasi nur hoch, wenn du Eintritt für diese
Ah,
Ausstellung
okay.
bezahlt hast, dann habe ich gesagt, ja gut, hier, scheiß drauf, ist egal, ich gebe dir, was du willst. So, nimm, was du willst und lass mich einfach rein. Und ich habe dann oben auch so ein bisschen eben geguckt und so, und dann stand ich da und habe runtergeguckt und habe mir gedacht, wie krass muss das als Lost Place einfach gewesen sein mit diesem alten Parkett und diese riesige leere Halle. Und das ist ja auch so mitten in der Stadt irgendwie, ja, und auch tricky, weil es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie super Eingang heute noch, also dass der Eingang ist so verschachtelt, dass du dreimal eigentlich erstmal da vorbeiläufst, dass du weißt, ah, okay, hier geht's eigentlich rein. Und ich habe es mir damals nämlich schon gedacht, dass es, glaube ich, gar nicht so easy peasy war, da reinzukommen.
Ja, nee, das war spektakulär. Und dann habe ich die Bilder auch noch verkackt, die ich da gemacht habe. Das ärgert mich am meisten.
Nein! Aber bist du noch mal hin und hast da neue
Nein,
gemacht,
habe ich
oder?
nicht. Das
Oh
Problem war
nein!
ja vorher auch, wir haben lange in Rostock ja gewohnt. Und von da aus war ja Belgien oder Italien immer gleich eine ganze Weltreise. Dann hast du ja schon irgendwie 1400 Kilometer Anfahrt nach Mailand gehabt. Oder nach Belgien. Und dann sind wir halt immer geflogen, wenn sich's dann, wenn wir die Möglichkeit hatten. Aber wie gesagt, da waren wir nur einmal und das danach wurde die, glaube ich, auch relativ schnell ist das dann passiert, dass die dann, dass es dann hieß, da wird renoviert. Und dann hatte sich das ja auch erledigt.
No, aber gut, okay, du hast zumindest die Erinnerung,
Ja,
ja.
das, ja, die Erinnerung kann mir auch keiner nehmen. Und in dem gleichen Aufenthalt in Belgien waren wir auch im Ghostbus-Tunnel. Und da gab es ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, warst du da in dem Tunnel?
Ich war da nicht, aber ich kenne diesen
Ja,
Tunnel.
da konnte man ja irgendwie vorher durch so eine Tür rein. Da sind wir an diese Tür und da war eine Kamera. Und dann hatten wir gehört, dass es noch einen anderen Eingang gibt. Der war aber oben auf der Straße. Da musste man so ein Abluftgitter wegheben und dann quasi darunter klettern. Und dann standen wir da nachts etwas später im Dunkeln und sind dann da halt rein, hatten dann noch so einen Holländer mit aufgegabelt, der da auch rein wollte und sind dann zu dritt da drin rumgerannt und dann habe ich angefangen zu fotografieren und er ist mit seiner Kamera da durchgerannt und einmal durch den kompletten Tunnel bis zum Schluss und kam dann wieder und sagte, er hätte zwei Bewegungsmelder ausgelöst, die dann jetzt blinken.
Oh, schön.
Da habe ich auch gedacht, so, ja, und jetzt? Ja, jetzt gehe ich. Und dann habe ich auch gedacht, ja, toll. Dann haben wir noch irgendwie drei, vier Bilder gemacht und sind dann halt auch gegangen, weil wir das dann halt nicht riskieren wollten. Ja, und das war auch spektakulär, da wieder raus zu, also einer befahrenen Straße dieses Gitter abzuheben, da raus zu gucken, ob da nicht irgendeiner steht an so einer Bushaltestelle. Das war auch sehr
Also
aufregend.
ich frage mich gerade, waren da jemals offizielle Bewegungsmelder? Das habe ich noch nie gehört.
Also, die waren am Ende des Tunnels, waren zwei Bewegungsbilder, die haben rot geblinkt.
Ah, okay, interessant. Okay, in die ollen Tunnel da, weißt du, so, pff.
Wäre wahrscheinlich noch nie einer gekommen, aber damals haben wir dann auch gesagt, so, ja, nee, das ist uns das Risiko nicht wert. Und dann sind wir halt gegangen und ich habe nur drei oder vier Bilder.
Du musst das positiv sehen. Besser drei oder vier Bilder als gar
Das
kein
stimmt, ja.
Bild. Oder? Vor allem von diesem ollen Tunnel da, weißt du, so, ach komm. Nee, ich kannte diesen Tunnel von Anfang an fast, als der so aufploppte. Aber der hat mich irgendwie nie großartig angemacht, weißt du, dass ich gedacht habe, so, oh, das ist endgeil, ich muss da hin. Ich kann es ja auch nicht sagen, warum, aber manchmal gibt es so Orte, die catchen mich einfach
ja.
nicht.
Aber es gibt einige Orte, die mich catchen, aber da würde ich auch, werde ich auch nie hinkommen. Also die Boran, ich bin auch schon abgeschminkt.
Ja gut, okay, das ist, jetzt vergleich das mal und vergleich mal diesen ollen Bustunnel. Ist ja wie Tag und Nacht, wo wir auch schon zu hier, was war denn die weiteste Strecke, die du für ein Lost Place in Kauf genommen hast, kommen? Also Lost Place-mäßiges, für einen einfachen Lost Place.
Ja, so 400-500 Kilometer sind wir schon gefahren. Ich glaube, der letzte in den USA waren 350 Meilen, bin ich da gefahren, weil ich da unbedingt noch hin wollte. Da war ich an diesem Lake Shawnee Amusement Park. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Da, also meine Frau ist ja schon ein bisschen eher zurück und dann hatte ich ja irgendwie ein bisschen sturmfrei und dann habe ich so ein paar Bucketlist-Sachen noch an einem Wochenende abgearbeitet. Und da war ich erst auf so einer Wanderung und bin dann von dieser Wanderung komplett durchgefahren. Nee, Quatsch, erst war ich bei diesem Amusement Park, da bin ich 4 Stunden hingefahren oder so und dann bin ich nochmal 5 Stunden zu dieser Wanderung gefahren.
Kann man mal machen, oder?
Aber abgehakt.
Das ist halt auch so ein Ding, gell, weil Amusement Parks in Amerika, so das hast du einfach nirgends auf der Welt, glaube ich.
Ja, der ist aber relativ unspektakulär. Da steht nur ein kleines Karussell und ein Riesenrad und das war's. Der ist halt haunted.
Ich war ja immer ein Riesenfan von Six Flags.
Ja.
Und als ich dann gesehen sogar habe, dass dieser Park jetzt endgültig abgerissen wird, dann wollte ich fast heulen, weil jetzt ist meine Traumblase, so ich werde diesen Ort nie, hätte ich auch niemals im Leben besucht, ja. Aber so jetzt ist diese Traumbubble komplett geplatzt einfach und ich denke so, oh nee, aber ich finde das nach wie vor super faszinierend und ich könnte mir auch 100 Videos oder 1000 Videos davon anschauen und ich würde es immer wieder geil finden.
Ja, klar. Also ich finde, Amusement Parks finde ich halt auch immer mega. Ich fand auch damals hier einen Spreepark, fand ich auch schon super.
Ja, und es gibt ja auch diesen Wasserpark in Hanoi mit diesem Drachen in der Mitte. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, genau. Und das ist auch so ein Ding, oder so Wasserparks generell. Es gab ja auch, was auch nicht mehr gibt, Nara Dreamland in Japan, war ja der Vergnügungspark. Mhm. Und nebendran war aber auch von Nara quasi dann dieser Wasserpark. Und das ist auch so, ich keine Ahnung, also ich kann niemanden erklären, woher diese Faszination kommt, aber da bin ich immer dabei, wenn es sowas irgendwo gäbe. In Italien hast du ja ein paar Wasserparks, ich will sofort dahin, sofort, ja. Kein Problem.
Wir hatten auch, als wir jetzt zurückgekommen sind aus den USA, hatten wir gesagt, das Erste, was wir machen, wenn wir in Deutschland sind, ist erstmal wieder nach Italien fahren, Urbexen und halt Italien genießen. Jetzt haben wir uns aber anders entschieden. Die Rumänen, die wir kennengelernt haben, sind ja jetzt auch wieder in Bukarest. Die werden wir jetzt nächstes Jahr dann in Rumänien besuchen. Wir werden dann eine Woche mit denen verbringen und eine Woche werden wir da durch die Gegend tingeln und versuchen, da ein bisschen was anzuschauen.
Nice, das ist eine geile Idee. Und vor allem, es ist ja, also nicht nur die Idee ist geil, den Urlaub halt zu verlängern, quasi sagen, okay, eine Woche so, eine Woche so, sondern das ist halt auch eine ideale Gelegenheit, weißt du, irgendwie, dass du sagst, ja, geil, dann cruisen wir erstmal so ein bisschen rum, ihr zeigt mir euer Land, was so cool ist, von Insidern quasi, hier Insider-Tipps und weiß ich nicht was, und dann halt wirklich erwächst. Oh, geil, ja, cool. Bin ich gespannt, was du zu sehen bekommst. So.
Also falls noch jemand Tipps hat, nehme ich die gerne.
Bitte melden, genau, bitte melden. Und was war denn bisher der kleinste und welcher der größte Lost Place, den du besucht hast bisher?
Oh Gott, der kleinste? ja, eben so ein Trafohäuschen an einer, irgendwo an einer Straße. Und der größte, ich habe einige Größe, ich habe dieses Ghost Hotel in auf Bali mal besucht. Das war riesig. Pripyat ist ja quasi ein riesen Lost Place, da war ich dreimal und habe immer noch nicht alles gesehen. Belitz fand ich damals mega groß. Belitz war übrigens der erste Ort, den ich mir im Internet rausgesucht habe, wo ich dann mal alleine hingefahren bin. Das war 2009. Da wusste ich auch noch nicht, dass es Urbanic Exploring gibt. Aber
ja. Bali. Bali klingt auch interessant.
Ja, hast du von diesem Hotel schon mal gehört? Das ist so ein Hotel, das steht relativ, also es ist im Bauzustand, also es ist nie fertig gebaut worden. Und die Einheimischen gehen da nicht rein, weil die an Geister glauben und da sind Geister. Und dann kann man da mit einer irgendwie ein Euro ab oder so und dann kann man da drin fotografieren. Und das Ding ist auch riesig. Da waren wir
ja,
auch
da,
in einem Fall. In einem
Freizeitpark. Das hatten wir sogar. Das hatten wir sogar schon, diese Story hier im Podcast. Aha, genau, und dass es eben da drin spukt quasi.
Ich habe nichts gesehen.
Ja, die Einheimischen, das ist die Sage, ja, dass es da drin spukt.
Die Einheimischen sind auch lustig. Mit denen sind wir dann zu einem verlassenen Freizeitpark gefahren, also mit unserem Fahrer, den wir da hatten. Und dann haben wir gesagt, hier, Amusement Park da und da. Und dann ist er mit uns zu einem Intakten gefahren. Und ich gesagt, nein, nein, der hier. Und dann sagt er, warum, der ist doch lost. Warum willst du denn da hin? Und ich dann so, ja, da will ich aber hin. Dann ist er widerwillig da mit uns hingefahren und hat mich die ganze Zeit begleitet, weil er Angst hatte, dass ich in irgendein Loch falle. Und dass dann ein schlechtes Karma für ihn gibt oder so.
Ja, eben, weil ich glaube schon, dass das da wirklich ernst genommen wird, weißt du, so dass wenn es heißt, okay, das ist ein böser Ort, dann ist das halt ein böser Ort und das wird auch jedem weitergegeben, dass das halt böse einfach da ist. Ja, Jetzt bin ich auch gespannt, was du zu erzählen hast. Was war denn bisher dein skurrilstes Ereignis auf einem Lost Place?
Also, ich habe in den USA habe ich was sehr Skurriles, naja, Skurriles nicht erlebt. Ich bin ja absoluter Skeptiker, was paranormale Sachen in Lost Places angeht, weil ich noch nie in der ganzen Zeit irgendwo, wenn ich alleine unterwegs war, irgendwas gespürt habe oder da irgendwas war, was ich mir nicht erklären konnte. Und als ich in den USA in dem Lake Shawnee Amusement Park war. Das war eine legale Tour. Da konnte man dann so einen Guide treffen. Der hat einen in Empfang genommen und hat einem dann so ein paar Sachen erzählt, hat einem erstmal mit zu einer indianischen Begräbnisstätte genommen, die da auf dem Gelände ist, die sie im Nachhinein gefunden haben. Da durfte man aber keine Fotos machen. Und dann hat er uns in so ein Gebäude mitgenommen, hat uns ein paar Videos gezeigt und das waren meistens alles so paranormale Sachen, die da mal stattgefunden haben. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das könnte ja einfach so ein Lichtreflex sein oder das kann ein Staubpartikel sein, der angeblitzt wurde. Oder dann hat er gesagt, ja, du bist also Skeptiker. Dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Dann hat er gesagt, ja, okay, musst hier deine eigene Erfahrung machen und hat uns dann noch ein Video gezeigt, wo zwei Mädchen kennst du diese Windräder, wo Kinder so ranpusten und die sich dann drehen?
Mhm, ja.
So ein Ding hing an einem Baum und dann sagt eine Mädchenstimme, can you make jetzt habe ich Wortfindungsstörungen. Ob das Windrad sich bewegen kann. Und dann fängt das an, sich zu drehen, Pinwheel. Can you make the pinwheel move? Und dann fängt sich das an zu drehen und dann sagt sie, can you make it the other way around? Und dann dreht sich dieses Rad entgegensetzt der vorherigen Richtung. Da habe ich gesagt, okay, da habe ich keine Erklärung für. Dann hat er gesagt, alles klar, viel Spaß und ist dann abgehauen, hat mich und so ein Pärchen alleine da gelassen und ich konnte dann da rumrennen, meine Fotos machen. Und die sind auch ihrer Wege gegangen. Und da ist ein Karussell, da soll mal ein kleines Mädchen gestorben sein. Das wurde von einem LKW überfahren. Und da haben Leute überall Stofftiere hingepackt. Und dann habe ich da an dem Karussell halt so ein Pinwheel gefunden, das war aber verklemmt. Und dann habe ich das locker gemacht, sodass ich das wieder drehen kann und hatte kurz überlegt, ob ich denn auch diese Frage stelle. Habe mich dann aber dagegen entschieden und dann kam das Pärchen dazu und habe denen das erzählt und dann hat er zu ihr gesagt, du bist doch eine spirituelle Person, willst du das nicht mal fragen? Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich. Hat sich hingesetzt und hat sich ein bisschen auf sich besonnen, hat sich konzentriert und hat dann gesagt, can you make the pinwheel move? Und dieses Ding hat angefangen, wie blöd, sich zu drehen. Und es war vorher windstill, also, oder es war windstill zu dem Zeitpunkt. Und danach kam dann irgendwie so leichter Wind auf und da hat sich das Ding dann nur ganz langsam gedreht. Und da habe ich auch gesagt so, okay. Dann sind die aber abgehauen und ich bin dann noch 2 Stunden rumgerannt, habe mir alles angeguckt, habe nichts weiter irgendwie gespürt oder so oder gesehen oder. Deswegen bin ich, da war ich 100%ig überzeugt, dass es was Paranormales ist. Jetzt zweifle ich das schon wieder an, aber ich kann es mir halt nicht erklären.
Aber sagt man nicht, dass Orte, auf denen Indianerfriedhöfe entdeckt worden sind, dass da immer irgendwas Creepy-mäßiges passiert?
Ja, keine Ahnung. Ist, glaube ich, Poltergeist sage, ne? Poltergeist ist ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sage natürlich und so dieses Klischee, ja, was man aus Filmen irgendwie genau kennt, oh, Indianerfriedhof und da ist dann ein Haus gebaut und dann geht's da voll ab oder weiß ich nicht was, wie du sagst, genau, Poltergeist, aber keine Ahnung, also ich, aber das ist ein bisschen gruselig, ist es schon, ja.
Und Maddie hat angefangen in den USA hier so ein paar von diesen paranormalen Shows zu gucken. Und dann hatten wir gesehen, dass in Pennhurst Asylum war dann auch so eine Ghost Hunt über Nacht. Und dann konnte ich vorher, da sind wir auch hingefahren, da bin ich dann vorher, konnten wir Fotos machen. Da haben wir dann das ganze Gelände da erkundet. Und abends haben wir dann an dieser Ghost Hunt teilgenommen. Und das war relativ unspektakulär, weil der Typ, der das geleitet hat, der hat gesagt, ich habe hier all Equipment, ne, hier diese Bewegungsmelder und was die alles haben in ihren paranormalen Videos, könnt ihr euch ausleihen und könnt damit rumrennen. Und einige hatten auch schon ihr eigenes Equipment mit, die sind dann ausgeschwärmt und wir sind bei ihm geblieben. Und der hat dann in ein paar Räumen versucht, so Geister anzusprechen und hatte dann so eine Taschenlampe hingelegt, die dann so eine Maclight, die man dann aufgedreht hat und dann ein kleines bisschen geschlossen hat, sodass die wieder angehen könnte. Und dann hat er was gefragt und dann hat die ab und zu geblinkt. Ja, das sollte dann die Antwort vom Geist sein. Habe ich auch schon gelesen, dass das eventuell einfach der Magnetstreifen ist, der sich da drin wieder ausdehnt. Aber wir hatten dann eine Sache, die ich mir auch nicht erklären kann. Da waren ein paar mehr Leute mit im Raum und wir haben dann mehrere Fragen gestellt und der eine hat immer Scherze gemacht. Und immer, wenn er Scherze gemacht hat, hat diese Lampe etwas mehr geflackert. Und irgendwann hat er dann gesagt, also hat er das Gefühl, dass Kinder das sind, die da sind. Und dann hat er gefragt, do you like it when we are goofy? Also, wenn er Mist erzählt. Und dann ist diese Taschenlampe taghell geworden. Also, sie ist richtig hell geworden. Und dann wieder ausgegangen.
Ich denke gerade dran, also in Amerika hast du ja super viel, also dass die auch so Shows machen.
Ja, und dann haben die aber eine ziemlich schlechte Show gemacht, und weil das waren so die einzigen Sachen, die ja passiert sind.
Es gibt ja auch, also was so ganz, ganz super bekannt ist, es gibt ja auch das Winchester Haus in Amerika, ja. Was ja auch so ein riesiges Ding irgendwie ist und super bekannt und da waren auch schon sämtliche amerikanische YouTuber über Nacht und haben da irgendwie Untersuchungen gemacht und so und das ist ja so der Top-Spot quasi, ja. So wie bei uns wahrscheinlich in Deutschland so die Villa Moore oder so kann man das sagen, weißt du, nur dass das Winchester Haus halt legal besuchbar ist und da ranken sich ja auch die Mythen, dass die einen eben sagen, oh, und da spukt's und die anderen sagen, ja mei, der hat halt einfach mal irgendjemand gewohnt, die da drin gestorben ist, so weißt du. Also das ist auch immer wieder spannend. Und ich glaube, dass dass USA, also ich meine, bei uns hast du ja Geisterakten oder Mythenakten und wie das alles heißt, aber es hier was hatte man denn, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, gab es nicht in Amerika auch mal so eine ganz bekannte Show?
Ja, da gibt es, weiß nicht, 20 von ganz bekannten Shows. Müsste ich jetzt meine Frau fragen, wie die heißen, weil die hat da einige von geguckt. Und ihr zuliebe bin ich dann ja auch damit hin. Und wie gesagt, es war sehr unspektakulär, weil da kaum was funktioniert hat, wenn die da Leute, also diese Geister angesprochen haben. Ab und zu hat diese Taschenlampe mal geleuchtet, ab und zu mal nicht. Außer, dass die einmal da hell geworden ist. Und wir waren dann nochmal unten in so einem Tunnel und da hat der Typ auch Fragen gestellt und da ist überhaupt nichts passiert. Diese Taschenlampe hat dann da auch nicht geflackert oder irgendwas. Und dann hat einer erzählt, dass er schon mal da war und dass er dann Stimmen auf Deutsch in diesem Tunnel gehört hätte. Weil da irgendwie auch deutsche Arbeiter gestorben sind. Und da habe ich auf Deutsch gefragt, sodass die anderen das nicht verstehen, ob wir gehen sollen. Und dann hat die Taschenlampe angefangen zu flackern. Und dann sind wir gegangen.
Ich denke gerade so, das ist schon irre, dass das auch so ein Geschäftsmodell irgendwie geworden ist oder dass das halt sowas gibt. Stell dir mal vor, bei uns gäbe es eine Show, wo jemand, also eine große Show, weißt du, so, keine Ahnung, Deutschland-Tour irgendwie und wird das machen. Jeder wird sagen so, hä, was denn das jetzt? Ja. Aber wer weiß, vielleicht schwappt das auch irgendwann rüber, so sag niemals nie.
Aber es wäre doch, glaube ich, gerade dieser, ich weiß nicht, Leon oder so, Leon TV, auch so ein YouTuber, der war doch letztens bei Stefan Raab und hat auch irgendwas mit paranormalen
Sachen gemacht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das habe ich auch nur nebenbei mitgekriegt. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe das nur, weil ich jemanden kenne, der den kennt und der hatte mir das erzählt. Der hatte das in seinem
Okay, Arbeits. Interessant. Interessant, das muss ich gleich dann mal angucken und ich kann es euch natürlich da draußen auch gerne in den Shownotes verlinken, wer das jetzt, wie ich hier, Schlafmütze auch nicht mitgekriegt hat. Okay, spannend. Ja, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen mehr wieder mit Instagram beschäftigen. Ich merke schon, so die letzten ein, zwei Wochen habe ich das so ein bisschen vernachlässigt, aber ich gelobe Besserung. Jetzt hast du dein Kuriosestes erzählt, dein Skurrilstes erzählt, aber was war denn das Kurioseste, was du bisher auf einem Lost Place gefunden hast?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte mir vorhin auch einen Zettel gemacht mit zwei Stichpunkten, die mir nämlich jetzt gerade wieder entfallen sind. Aber sonst ist eigentlich nicht viel Kurioses passiert. Unsere Aufenthalte, wir sind ein paar Mal in Italien vom Wachschutz aufgegriffen worden. Aber ich weiß nicht, ob das als kurioses Erlebnis zählt. Ansonsten sind unsere Erlebnisse immer relativ unspektakulär. Wir gehen da rein, machen nichts kaputt und gehen wieder nach Hause.
Oder kuriose Dinge oder so. Kuriose Szenen kann man auch nennen.
Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir haben, ich war letztens noch in Belgien und habe da so ein LP besucht, der wohl noch gar nicht so alt ist. Und wir haben da ein paar Bilder gemacht und ich habe auch meine Fotos da gerade gemacht und fotografiere dann so eine Treppe und dann höre ich irgendwie Geräusche und Lärm und Stimmen. Und dann kommt einer rein und marschiert direkt vor meiner Kamera vorbei. Und ich denke mir so, hä, hallo? Und dann verschwindet der am Sicherungskasten, macht erstmal Licht an.
Okay.
Ich dann so, hallo, Licht, wieso? Ne? Weil da draußen sind Fenster und wenn du hier drin Licht anmachst, dann sieht man das doch von draußen. Und dann sagt er, ja, nee, wir waren schon mal hier, es interessiert keinen. Ich so, aha, okay. Dann ist er nach vorne gegangen und ich habe dann meine Fotos halt nochmal gemacht von der Treppe. Bin dann auch zurück und da haben die dann angefangen aufzuräumen. Und wir waren eh fertig. Ich habe dann noch ein paar Bilder gemacht und haben die machen lassen. Und dann sind wir irgendwann abgehauen, weil wir dann noch woanders hin wollten. Haben die machen lassen. Und ich habe dann noch ein Handyfoto gemacht. Das sah schon aus wie, also wie neu. Vorher war alles kaputtgeschlagen und Müll lag überall rum. Und sie hat da wirklich aufgeräumt. Also sie sagte, die waren schon mal vor ein paar Monaten da und da war alles noch heile. Und sie hat jetzt versucht, den Urzustand wiederherzustellen. Und dann sind wir halt, wie gesagt, abgehauen. Und ich habe dann irgendwann mal mein Album hochgeladen und hatte das auch in irgendeiner Lost Place-Gruppe geteilt. Und da habe ich eine angeschrieben und hat gesagt, ey, das waren wir, weil ich die Geschichte dazu geschrieben habe. Er hat gesagt, ey, das waren wir und hier ist der Link zu dem Video, zu den Bildern, wie es jetzt aussieht, ne, nachdem wir aufgeräumt haben. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ne, bei mir sah alles aus wie halt ein zerwühlter Lost Place und bei denen sah es dann halt schon wieder echt gut aus. Also Hut ab für die beiden, die da sauber gemacht haben.
Aber witzig, also ich würde auch mal erst blöd gucken irgendwie, wenn da einer so auch so zielsicher zum Stromkasten, vor allem so, das ist, glaube ich, der letzte Gedanke, den ich auf einem Lost Place habe, dass ich zum Stromkasten gehe und mal versuche, ob da noch was geht, weißt du, irgendwie. Und es wäre mir auch viel zu gefährlich, weil du weißt ja nicht so, ob das irgendwie Kurzschluss gibt oder ob du einen Stromschlag kriegst oder weiß ich nicht, ja.
Genau, und ich bin dann auch immer so, warum soll ich drin Licht anmachen, ne? Wenn die Leute das wissen, dass das verlassen ist und da drin ist Licht, dann können die auch gleich draußen eine Flagge hinhängen und sagen, hey, wir sind hier drin.
Aber abgefahren.
So denke ich immer.
Aber abgefahren, ja. Wirklich. Das ist schon ein bisschen eine kuriose Szene, ja, das ist wahr. Das stimmt, ja. Oh mein Gott, ja. Und jetzt erzähl mir mal, auf welchem Lost Place du ein komisches Gefühl hattest und warum?
Ein komisches Gefühl hatte ich eigentlich nie, außer dass ich Angst hatte, dass mich der Wachschutz ercasht. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du so in verlassenen Heilstätten bist und denkst als Wachschutz und dann guckst du so einen langen Flur runter und hast dann so diese Idee, dass dann da hinten jemand quasi um die Ecke kommt.
Ja.
Und dass du dann Reis ausnehmen musst. Das fand ich immer so ein bisschen komisch. Und der einzige Ort, wo ich wirklich ein bedrückendes Gefühl hatte, war Auschwitz. Also Auschwitz hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Ich habe meine politische Bildung dahin organisiert, von der Bundeswehr aus. Da sind wir dann hin mit mehreren Leuten und hatten dann auch eine Führung da. Dann haben die uns alles gezeigt und auch erklärt. Und Auschwitz ist einfach der menschenfeindlichste Ort, an dem ich je war. Und ich bin dann auch nochmal durchgegangen. Wir hatten danach noch Zeit, alleine da durchzugehen. Und ich bin dann alleine rumgerannt, habe da meine Bilder gemacht, weil ich manchmal Sachen für mich besser einordnen kann dann. Und das fand ich schon bedrückend. Also. Aber ansonsten war ich schon in Heilstätten und in Pathologien und was weiß ich wo und habe noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser Ort mich, dass ich da ein mulmiges Gefühl haben muss.
Ja, das man hat es ja auch nicht auf jeden Lost Place, oder das ist ja, weißt du, das ist von Person zu Person unterschiedlich und ich finde es immer interessant, wenn man den Ort selbst besucht hat und eine andere Person sagt dann aber, ich fand es bedrückender, ja. Oder ich habe mich da komisch gefühlt. Also es finde ich, ich liebe diese Erzählungen hier einfach, weil immer wieder eben auch sowas vorkommt, ja. Und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant, wie die Empfindungen auch sind von Menschen, also wie unterschiedlich die Empfindungen generell sind.
Ja, ich glaube, das hängt auch immer damit zusammen, wie die Leute eingestellt sind und mit was für einer Erwartung die in so einen Ort gehen. Also ich gehe da rein und gucke, was mir gefällt. Also ich suche dann immer ein schönes Motiv und gehe da halt mit einer positiven Grundstimmung rein. Und viele gehen ja da rein und hoffen ja auch, dass irgendwas passiert oder dass wissen dann halt, was in der Vergangenheit da passiert ist und sind dann auch empathisch und machen sich da halt Gedanken drüber. Und dann ist meine eigene Theorie, dass das dann quasi auch eine self-fulfilling prophecy ist, ne? Also die Leute, die da reingehen und erwarten, dass da irgendwas Dunkles ist oder so, die interpretieren dann auch jedes Knarren oder jeden Windzug anders als jemand, der da einfach reingeht und das Ding als einfaches Gebäude betrachtet, das alt ist und in Bewegung ist oder dass da halt einfach Wind ist oder irgendwas knarrt oder es tröpfelt.
Ja, das war auch mal meine Theorie tatsächlich, so eine meiner vielen Theorien. Aber ich bin jetzt zu dem Fazit gekommen, dass es einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Oder wie ich glaube, das liegt wohl auch daran, wie feinfühlig man ist irgendwie, weil es gibt ja auch so Menschen, die zum Beispiel eine Person treffen oder zum Beispiel du bist mit einer Person unterwegs und ich treffe dann vielleicht unterwegs eine Person, die ich kenne und quatsch kurz mit der oder so. Und Person A, mit der ich aber ursprünglich unterwegs war, sagt dann, ja, die Person hat irgendwie eine schlechte Ausstrahlung.
Ja.
Kennst du das? Ja, ja. Also ganz, ganz, ganz interessant. Also sehr, sehr auf jeden Fall. Und wie gesagt, so ja, nee. Aber Auschwitz, glaube ich, versteht jeder. Also dass du sagst, du hast dich da nicht wohlgefühlt. So ist es ja auch jetzt so ein Paradebeispiel eigentlich, gell? Ja. Du hast vorher schon so ein bisschen geteasert, aber was ist denn dein persönlicher Traumspot?
Die Frage habe ich mir im Vorfeld der Sendung natürlich auch gestellt. Also die Buran wäre natürlich ein Traum oder Nara Dreamland oder in Japan ganz viele Sachen wären halt so ein Träumchen. Eigentlich wäre mein Traumspot irgend so eine alte Zahnarztpraxis oder ein Krankenhaus, das wirklich intakt ist und wo Moos sich durch die Geräte, die noch da sind, rankt oder Verfall da ist. Aber es ist immer noch schön anzusehen ist. Das sind so meine Traumspots. Ansonsten bin ich, was gerade aktuell in der Szene los ist, gar nicht so informiert. Ich war auch noch nie in Frankreich, in diesen schönen Villen, so wie Mike sie öfters mal ablichtet. Der könnte mal wieder ein neues Video bringen. Mike Rubesan. Ansonsten hier dieser, kennst du dieses, ich glaube, da warst du auch, dieses Gartenhäuschen aus Glas, aus grünem Glas, das glaube ich in Italien.
Ja.
Das wäre auch nochmal so ein Traumspot. Da habe ich es auch noch nicht hingeschafft.
Und das ist eigentlich so ein cooler Ort, der ist, also was mich so beeindruckt hat, so das ist eigentlich so 0815, weißt du, das ist einfach ein stinknormales Medium-Größe-Gewächshaus und jetzt nichts super Spektakuläres oder so, aber im Sommer, wenn das so komplett eingewachsen ist und die Sonne da reinscheint, also, oh, das hat schon irgendwas. Und ich habe auch immer diese Bilder gesehen und dachte mir so, oh, das ist so geil. Und es war aber auch ein Riesenzirkus, da hinzukommen irgendwie, weil da ist ja so ein Park. Und man hat das Gefühl, dass ganz Italien einfach in diesem Park lebt, spaziert, was auch immer. Und alle Hunde aus ganz Italien da spazieren geführt werden. So ging es mir. Und ich habe beim ersten Mal habe ich gedacht, okay, das können wir vergessen. Und meine Schwester war dann wirklich schon so, dass sie gesagt hat, so, boah, nee, kein Bock, zu tricky irgendwie. Und ich habe sie dann überredet, an einem anderen Tag einfach nochmal dahin zu fahren. Und sie hat dann gesagt, gut, ich warte im Auto, kein Problem und so. Und ich habe es dann irgendwie da reingeschafft, in einer halben Minute, wo mal kein Mensch kam, irgendwie in die Richtung. Ich war dann aber schon, ich weiß nicht, also ich glaube, diesen Punkt kennen einige, dass dann irgendwann so ist mir jetzt scheißegal, wer da kommt. Von mir aus, dann kommen die halt und sehen mich, weißt du, so scheiß jetzt drauf, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, ich gehe jetzt da einfach rein, ist egal, was passiert. Und so war das dann auch. Und es war schon schön da drin, ja. Und ich hatte Gott sei Dank Glück, weil ich wollte natürlich da auch nicht irgendwie eine halbe Ewigkeit drin bleiben, weil ich wusste, meine Schwester wartet. Und habe dann da so ein paar Shots gemacht und es ist aber alles glatt gelaufen, Gott sei Dank. Und ich habe mich sehr über die Fotos gefreut im Nachhinein. Und das ist auch so easy going, weißt du, das ist jetzt kein Traumspot, wo man sagt, der ist nicht erreichbar oder kann man nicht machen oder weiß ich nicht was. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir dich da in naher Zukunft irgendwann mal sehen werden.
Na, ich hoffe doch.
Ich bin gespannt. Und ich bin jetzt noch nicht so ganz auf einen Nenner gekommen, beziehungsweise ich bin heute eigentlich so gut wie ahnungslos, ja. Aber in wie vielen Ländern hast du denn jetzt eigentlich schon geurbext und in welches Land wolltest du denn mal?
Fein. Ich war, es ist nicht so viel. Belgien, USA, Italien, Ukraine, Deutschland und ganz kurz in der Schweiz. Aber auf dem Weg nach Italien.
Und in welches wolltest du?
Ach, ich will in noch so viele Länder, dass ich würde gerne, ach, Georgien stand lange auf meiner Liste. Du kennst bestimmt das Video hier von Mike, wo er da die ganzen Orte in Georgien und Abkhazien.
Oh, mir fällt es auch gerade nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Aber wir wissen alle, was
genau
gemeint ist.
Das wäre auch nochmal ein Traum. Die Buran wäre ein Traum. In Japan war ich zwar schon mal, da war ich aber aus anderen Gründen. Da habe ich mich damals nur geprügelt. Ich habe mal in Kampfkunst aktiv gemacht und bin dann zum Trainieren mal nach Japan geflogen.
Oh, okay.
Und jetzt würde ich da aus anderen Gründen nochmal gerne hin. Ja. Also wie gesagt, die Bucketlist ist lang und groß. Ach, Frankreich war ich auch mal an der Maginot-Linie.
Aha. Ja gut, aber ich meine, wer weiß, weil du kommst, vielleicht ergibt sich ja auch mal irgendwie beruflich irgendwas oder so, weißt du, so Schnupper-Praktikum oder irgendwas, wer weiß, oder irgendwelche coolen Sachen, die man dann so verbinden kann irgendwie, wer weiß.
Ja. Nee, Tschechien war auch mit dabei. Und jetzt kommt ja Rumänien dann.
Genau. Also es ist schon auch so ein bisschen exotisch vielleicht bei dir.
Ja, also wenn ich sehe, was andere Leute in kurzer Zeit schaffen, dann bin ich da immer noch relativ langsam.
Ja gut, aber ich meine, es ist ja keine Voraussetzung, dass man jetzt super schnell irgendwie Gas geben kann. Oder muss, ja, also deswegen.
Ja, wir verbinden das ja auch mal zu, wie gesagt, zu 90% ist ja auch mal meine Frau mit dabei. Und bin ja auch froh, dass sie da das alles mitmacht und das auch unterstützt. Und deswegen nehme ich dann auch oft Rücksicht und dann planen wir unseren Urlaub immer so, dass dann ein Anteil Urbex mit dabei ist und dann vielleicht noch ein bisschen was anderes.
Na klar. Also ich kann auch nicht irgendwie 2 Wochen durchgehen, jeden Tag Vollgas geben, nur Lost Places besuchen. Also ich lege manchmal auch so einen Sightseeing-Tag einfach ein, ja, dass man sagt, ich muss das mal kurz durchatmen und was Entspanntes machen, weißt du, so quasi. Nicht immer nur volle Action und ich glaube, das macht so gut wie jeder von uns.
Ja, wir hatten mal,
muss auch mal sein.
2015 waren wir das erste Mal zusammen im Urlaub und da waren wir auf den Malediven und dann sind wir nach Hause gekommen, haben Wäsche gewaschen und sind am nächsten Tag nach Belgien geflogen und hatten da dann 5 Tage nur Urbex. Also den ganzen Tag unterwegs gewesen und das war einfach die falsche Reihenfolge. Das hätten wir andersrum machen müssen.
Ja, und das Schlimme ist ja dann auch immer so, oft, dass du dir denkst, okay, ich habe jetzt nur eine Woche oder so und ich will natürlich so genau viel mitnehmen wie möglich. Und ich habe auch oft so viel auf meiner Urbex-Urlaubskarte dann drauf, weil man versucht ja so die Orte auf jeden Fall abzuklappern, die man unbedingt sehen will. Aber das Problem ist, es ist dann irgendwann so viel, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Woche, aber ich habe jetzt 50 Orte da drauf. Und man pusht sich schon manchmal ein bisschen selber, also ein bisschen zu viel, ja. Aber ich denke mir dann, also ich bin so jemand, ich gucke mir dann am Ende der Reise diese Karte an und ich mache dann immer tatsächlich so Ebenen, To-Do, dann so, okay, irgendwie alles Mögliche, To-Do und dann halt getan, ja. Und wenn ich dann auf diese To-Do-Liste angucke und dann sehe ich, was ich tatsächlich gemacht habe, dann denke ich so, oh, zu wenig oder keine Ahnung was, aber nee, da muss man sich selber so ein bisschen runterschrauben. Also ich bin da auch so extrem manchmal, aber ich versuche das langsam so ein bisschen runterzuschrauben, meine eigenen Erwartungen, weil du kommst aus dem Urlaub, du bist total fertig.
Ja, genau, ja. Du brauchst ja nochmal also, Urlaub.
Eben, so ich brauche Urlaub vom Urlaub, so ja, eine Woche jetzt nichts tun, hätte es irgendwie, wäre vielleicht noch gut gewesen, so eine Woche dran zu hängen, einfach zum Relaxen, weißt du, so, nee, also mal gucken, ja. Jetzt kommt natürlich auch für dich hier meine Frage der Fragen. Ich bin gespannt. Erzähl mir mal, wen du gerne hier in Zukunft hören möchtest.
Auf diese Frage habe ich mich tatsächlich vorbereitet und habe auch schon mit der Person gesprochen. Und ich würde ganz gerne Sui Pixel hier hören.
Dieser Name blinkt gerade irgendwo in den Ruinen meines Gedächtnisses auf, weil sie ist mir schon mal unter die Nase gefallen. Also der Name sagt mir jetzt gerade total was, aber ich habe jetzt gerade hier den Account auf mir ist ja privat gestellt. Deswegen auch wahrscheinlich nur den Namen. Okay, interessant, ist auf der Bucketlist auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was sich jetzt hinter diesem Profil verbirgt, wenn ich angenommen werde, weil das finde ich immer, das ist immer wie, wenn sich so ein Vorhang dann auftut, weißt du. Und es ist auch so ungewöhnlich, mittlerweile, so früher gab es das super oft, dass die Leute ihre Profile privat einfach hatten, aber heute hat so gut wie jeder einfach den Account offen.
Ich dachte, ihr seid befreundet, weil sie folgt dir auf jeden Fall auf Insta. Echt? Ich habe gestern gesehen, dass sie Bilder von dir geliked hat, als ich hier nochmal gestorben habe.
Ah, okay, interessant, weil ich sehe, ne, oder es ist vielleicht, man kann... Also die Person wahrscheinlich kann dir folgen, aber es wird nicht angezeigt, weißt kann du, so auch sein, folgen. Ja,
ich kenne mich da nicht so aus.
Mhm. Ja, ich sehe nur dieses Profilbild in der Kirche. Ja.
Das ist eine sehr, sehr, sehr bescheidene Person und die hält wirklich auch alle Urbex-Regeln hoch mit nichts verändern und ist auch immer sehr, sehr, sehr bescheiden, macht aber super tolle Bilder.
Ich bin super, super gespannt, was sich hinter diesem Profil verbirgt und vor allem, ich sehe jetzt auch gerade, sie hat über 2000 Beiträge hochgeladen. Ja, wie ich dir gesagt habe, es ist immer so schön, wenn sich dann der Vorhang öffnet, weißt du, und man sieht dann, was sich da eigentlich so versteckt, wo ich manchmal denke, es ist schade, dass das auf privat gestellt ist, aber gut, ich kann es niemanden übel nehmen, weil mittlerweile ist es ein bisschen abgeflaut bei Instagram, aber eine Zeit lang wurde man ja immer von den Bots so überschüttet.
Okay.
Also auch, dass man in irgendwelche komischen Gruppen da eingeladen worden ist, wo dann irgendwie ja hier make $500 an Hour und lauter so ein Scheiß, weißt du, so. Oder diese Pornobots gab es eine Zeit lang auch ganz viel. Jetzt sind die ein bisschen abgewandert zu YouTube, aber ich weiß nicht, ob der Spamfilter da jetzt auch schon wieder ein bisschen besser ist, die immer diese geilen Kommentare unter irgendwelche Videos geschrieben haben, so. Ich könnte es jetzt nicht zitieren, aber das war schon immer sehr skurril. Und dann immer halt als Profilbild irgendwie einen fetten Ausschnitt oder ja, halt ein Arsch oder irgendwie sowas. Und das war immer super witzig. Aber man kennt es ja, diese Wellen, die dann immer mal wieder so anrollen und dann ändern sich die Spamfilter oder halt die Sachen werden so ein bisschen umprogrammiert und dann flaut das auch wieder ab, Gott sei Dank.
Ja, die haben sie ja mal einmal den Account gehackt und gelöscht bei Insta. Und
ja, passiert, ja.
1600 Follower, die waren dann futsch und dann musste ich jetzt mal wieder von vorne anfangen.
Ja, Ja, scheiße, wirklich.
Aber ansonsten bin ich jetzt von diesen Bots relativ verschont geblieben.
Sei froh. Also bei mir geht es jetzt auch mittlerweile, jetzt fangen leider die Spam-Anrufe an, aber wer das allerneueste iOS installiert hat, hat ja nun diese tolle Möglichkeit, dass es eine Einstellung gibt, bei der erst nachgefragt wird, was der Grund des
Ah,
Anrufs
okay, habe ich noch
ist.
gar nicht.
Und so kann man die Computer schön abwehren, weißt du, weil ein Computer fragt, er sagt natürlich nicht, hallo, ich rufe jetzt aus hier Myanmar an und möchte dir gerne einen Kryptoscam verkaufen oder irgendwas.
Das war
Nee,
tatsächlich in den
nee.
USA richtig krass. In den USA kriegst du so viele Scam-Anrufe. Wir sind angekommen in den USA. Ich hatte noch nicht mal ein Auto. Da hat mich eine Nummer angerufen. Ich hatte gerade mein Handy irgendwie 2 Tage und dann, oder meine Handynummer dann da. Und dann ruft mich jemand an und sagt, hier, deine Warranty von deinem Auto läuft ab. Und ich dann so, Warranty von meinem Auto? Ich habe noch nie mal ein Auto. Das Witz von ihr. Das war so die Begrüßung in den USA quasi. Und
Ja.
daher, man kann sich da auf so einer Liste registrieren lassen, die dann diese Nummern, also die haben sich da irgendwie zu verpflichtet, diese Nummern, die auf der Liste stehen, dann nicht mehr anzurufen. Und dann ging es bei mir auch wirklich bergab mit diesen Anrufen. Ich hatte dann einmal in der Woche einen oder einmal im Monat. Also es war dann erträglich.
Ja, aber trotzdem, wie gesagt, also ich verübel es niemanden, wenn er sein Profil auf privat stellt. Umso mehr freue ich mich dann, wenn ich den Account quasi dann sehen kann. Umso schöner ist es dann. Aber wie gesagt, sei gespannt, vielleicht wirst du sie demnächst mal hier hören. War ein sehr toller Tipp. Danke für diese Erinnerung. Und ein Grund, sie zu adden. Ja. Und ich habe ja zum Schluss immer noch so eine Frage, so eine Frage, ja. Gut, du warst jetzt ein bisschen raus, also ein bisschen inaktiv, aber es macht ja nichts, ja. Aber was meinst du denn, wie sich die ganze Urbex-Szene so in 10 Jahren deiner Meinung nach verändern wird?
Wenn die so weitermachen wie jetzt, dann haben die sich gegenseitig zerfleischt. Also ich finde ja, dass die Szene sich in den letzten Jahren recht negativ entwickelt hat, weil ja so viel auch kaputt gemacht wird. Und als ich jetzt den Podcast gehört habe mit deinem Geburtstagspodcast mit Explore-Lori, hatte sie ja auch gesagt, dass so Hotspots irgendwo auftauchen, wo man dann einen Tag oder 2 Tage Zeit hat, da hinzufahren und Fotos zu machen. Und das finde ich schon echt traurig. Ne? Früher hat man, was weiß ich, die Villa Dave oder so hieß sie, glaube ich, in Belgien, da wusste man, die ist da und konnte dann ein halbes Jahr seinen Urlaub planen und dann war die auch immer noch da und sah auch immer noch so aus wie vorher. Und mittlerweile, gibt es das ja kaum noch, dass irgendwelche Spots länger als ein paar Monate überleben, ohne dass die irgendwie zugespult werden, kaputt gemacht werden. Also das finde ich, ist eine schlimme Entwicklung. Und dann dieser ganze Missgunst und Neid in der Szene. Bin ja eigentlich gar nicht Teil richtig dieser Szene, weil als ich angefangen habe mit Fotografieren, war ich immer alleine unterwegs und dann war ich immer mit Melli unterwegs und da wir in Rostock gewohnt haben, damals gab es in Rostock auch gar keinen, der das gemacht hat. Und dann mussten wir halt immer unsere Touren mussten halt x Kilometer fahren, um irgendwo hinzukommen. Und deswegen haben wir nie irgendwie, wir haben auch nie Leute getroffen auf dem Lost Place, komischerweise. Oder sehr, sehr selten. Deswegen haben wir eigentlich immer in unserem eigenen Saft da rumfotografiert und haben nie so ein großes Netzwerk aufgebaut. Und die paar Kontakte, die ich habe, die mag ich auch und pflege ich auch. Aber ich bin jetzt nicht so super vernetzt. Ich höre dann halt nur von anderen Leuten oft, dass der dem wieder irgendwas angedichtet hat oder dass es da irgendwie Beef gab und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ne? Ich möchte einfach nur in Ruhe ein paar Bilder machen und die dann bearbeiten und vielleicht hochladen und im besten Fall nochmal eine Ausstellung machen. Aber ansonsten hoffe ich, dass die alle in den nächsten 10 Jahren nicht von KI abgelöst werden, dass alle freundlich miteinander umgehen. Das denke ich mal.
Und wie sage ich manchmal hier so schön, Amen. Oh, ja, lieber Ralf 2.0, jetzt erzähl mir doch mal, was ist denn dein heutiges Fazit zu dem, was wir heute hier jetzt gemacht haben?
Ich fand es sehr, sehr angenehm und auch abwechslungsreich und irgendwie ganz anders. Also sind die Punkte ganz anders gelaufen, als ich erwartet habe. Wie du ja einleitend gesagt hast, dass es chaotisch werden könnte, war es halt für mich, weil ich irgendwie ganz andere Geschichten im Kopf hatte, als die dann wir uns darüber unterhalten haben. Aber ich fand's schön.
Ich fand es heute auch super interessant, weil wir jetzt ganz viele USA-Sachen hier gehört haben und USA-Geschichten. Und ich hab ja eben zum Eingang schon gesagt, so ja, es muss heute, der Tag muss heute so chaotisch enden, wie er angefangen hat. Also bis jetzt brennt meine Wohnung Gott sei Dank noch nicht oder irgendwas Schlimmeres ist hier passiert. Und ich glaube, zumindest wir beide können heute beruhigt ins Bett gehen und gut schlafen, weil wir wissen, wir haben heute eine tolle, interessante und chaotische Podcast-Folge hier geliefert, oder? Finde ich
Das
auch.
sehen auch andere.
Ich hoffe. Ja, genau. Also wir hoffen, dass euer Tag nach dem Hören dieser Podcast-Folge auch so chaotisch wird. Vielleicht haben wir euch da jetzt so ein bisschen angestiftet, aber das macht ja nichts.
Genau. Und Chaos kann jeder gebrauchen.
Genau, bisschen Chaos. Ich meine, dieser Podcast ist von Beginn an Chaos pur einfach. Also die Leute, die sich das seit 4 Jahren antun, sind es, glaube ich, mittlerweile gewöhnt, dass hier nicht immer alles so in Reih und Glied läuft oder einfach immer hier Chaos ist, ja. Und ich bin auch einfach gerne eine chaotische Person ab und zu, das muss ich gestehen. Aber ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Schön.
Und ich bin nach wie vor happy, dass ich dich hier eingeladen habe. Und ich hoffe, die Leute, die dich vielleicht nur über Instagram kennen, haben sich heute auch sehr über diese Folge gefreut und sind ein bisschen neugieriger auf dich geworden. Ja. Ja, dann würde ich mich zumindest für heute von dir verabschieden. An alle anderen da draußen, nächste Woche ist einfach Weihnachten. Es ist so, so schlimm, weil diese Zeit jetzt so schnell für mich vergangen ist. Also es fühlt sich an, als hätte es einen Tag gedauert. Und ich möchte jetzt noch gar nichts sagen dazu, zu Weihnachten, weil es wird, also ihr wisst alle, der 24. ist auch ein Mittwoch. Und ich sage jetzt einfach gar nichts zu nächster Woche. Und mein Schlusswort für heute wird sein, ihr werdet dann schon sehen, was da kommt. Also lasst euch überraschen. Genau, das ist einfach ein Weihnachtsgeschenk, das ich nicht verraten werde, ob jetzt gut oder schlecht, ich weiß es noch nicht. Aber wir sehen uns dann, hören uns nächste Woche in hoffentlich nicht chaotischer Weise. Und bis dahin sage ich Tschüssi! Hi du, danke, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und wenn du jetzt keine weitere davon verpassen möchtest, dann abonniere doch super gerne diesen Podcast, entweder bei Spotify oder natürlich der Plattform deiner Wahl. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann folg mir doch gerne auch bei Instagram. Da poste ich nicht nur natürlich die Folgen, sondern auch ein bisschen was Privateres oder wenn ich auf Tour bin. Dort findest du mich auch unter Lost and Found der Podcast. und besuch doch auch mal gerne meine Website www.lostandfound.de. Bis bald!